Antonia.
Hallo Philipp.
Na, wie ist es in Köln?
Ich bin nicht in Köln.
Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass wir die Folge heute, obwohl sie live ist, wir sind sehr aufgeregt,
ja.
So aufziehen, wie wir sie immer aufziehen, ja. Ich sagen. Und am Anfang einen Morgenreport machen und unsere Kapitel so durchgehen, wie wir sie immer durchgehen. Nur, dass es ganz anders ist, weil wir heute erstens nebeneinander sitzen. Ja. Das ist ungewohnt für uns. Ich freue mich aber natürlich sehr.
Haben wir aber auch schon ein, zwei Mal gemacht.
Ja, haben wir ein, zwei Mal schon auf Festivals gemacht und auch schon mal, dass wir uns gegenüber saßen im privaten Rahmen. Das ist trotzdem immer anders, finde ich.
In Bulgarien mit Kissen und weißt du noch?
Ja.
Um uns wohl mehr.
In Bulgarien ging es um den Gänsegeier.
Jacques Shakira.
Jacques Shakira, ich weiß nicht, ob wir die Folge
gehört haben. Er ist jetzt hier ausgestoppt.
Haben wir gerade gesehen, hinter uns sitzt Jacques Shakira in einem Schrank. Und der Gänsegeier und guckt uns zu. Und damit bin ich auch schon an dem Punkt angelangt, dass ich für alle, die uns zuhören, die heute nicht hier sind, beschreibe, wo wir gerade sind. Und zwar haben wir die große Freude, dass wir vom Museum für Naturkunde in Berlin eingeladen wurden, diese Folge heute Abend hier live vor Publikum aufzunehmen. Und wir sind umgeben von der neuen Vogelausstellung.
Zunächst dürfen auch alle mal klatschen.
Das klang auf jeden Fall gut, nicht schlecht. Genau, weil wenn ich richtig informiert bin, wird der herrschaftliche Vogelsaal, der heißt glaube ich anders, aber da wo eigentlich die Vogelausstellung ist, saniert sehr aufwendig und hier ist gerade eine neue Interimsausstellung eröffnet worden. Und das ist wunderbar, wärmste Empfehlung an alle.
Absolut, ist echt schön geworden, richtig schön.
Kommt nach Berlin und schaut euch diese Ausstellung an.
Ja, auf jeden Fall.
So. Wollen wir einen Morgenreport machen? Was hast du heute für Vögel gesehen?
Heute. Alles interessant.
Warst du schon in Berlin heute?
Ja, ich war unterwegs. Was habe ich denn jetzt? Ist interessant. Also ich habe natürlich Spatzen gesehen. Und wie alle wissen, ich liebe ja Spatzen. Da freue ich mich immer. Ich komme ja aus Köln. Und dann, wenn ich nach Berlin komme, dann denke ich immer, es ist so schön, das Chilpen zu hören. Und da war ich heute unterwegs, heute Morgen am Helmholtzplatz und habe da in einem Gebüsch an einer Schule, da wo sie auch hingehören, Tausende, nein, stimmt nicht. Es waren aber bestimmt 20 Spatzen gesehen. In der Ruhe, so billig.
Und bist du dann fröhlich oder bist du dann eher traurig?
Ich weine dann und leg mich auf den Boden und hause auf den Boden drauf.
Ich mein's ernst.
Nein, ich freue mich total, die zu hören. Ich freue mich total, die zu sehen. An dieser Stelle kenne ich die Vögel auch. Ich habe die da häufiger beobachtet. Nee, heute bin ich nicht traurig geworden. Ich habe mich gefreut. Dann bin ich ins Café mit meinem Freund Frido.
Ja.
Der Kameramann ist, der Jacques Shakira, aufgenommen
in
Bulgarien, genau. Mit dem habe ich mich getroffen und dann saßen wir im Café und um uns herum die kleinen Spatzen, ne, an den Füßchen haben sie gepickt und so. Es ist einfach schön.
Wie es sich gehört.
Wie es sich gehört.
Hast du in der letzten Folge schon erzählt, dass du aber in Köln auch gerade unterwegs bist und Spatzen kartierst, ne? Stimmt.
Ja.
Oh, dann wiederholen wir uns.
Nein, das kann man ruhig nochmal sagen.
Das,
das läuft gut. Es haben sich auch ganz viele gemeldet über den Podcast jetzt hier, die mitmachen. Und wir haben so eine Karte erstellt, wo alle dann ihre Sichtungen eintragen können. Und in Köln redet man wirklich, wenn man von Sichtungen redet, von vielleicht 5 bis 10 Paaren. Aber da freut man sich ja auch schon drüber. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir jetzt einen Flyer machen und die Anwohner informieren darüber, dass es Spatzen gibt. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir Nistkästen aufhängen dürfen und mit denen zusammen uns so ein bisschen für den Lebensraum da einsetzen, dass es in Köln eben wieder mehr Spatzen gibt.
Und das ist vor allem, auch wenn du jetzt sagst, das sind nur so ein paar Stellen, wir werden heute an späterer Stelle bei unserem heutigen Tagesvogel auch noch dahin kommen, dass das unglaublich wichtig ist, dass dort, wo es diese Art noch gibt, daran gearbeitet wird, dass sie bleiben kann. Das ist bei fast allen Vogelarten so, wenn sie erstmal ausgestorben ist, weiträumig sozusagen, und die nächste Population ist sehr weit entfernt, egal bei welcher Vogelart, dann ist es total schwierig, selbst wenn die Bedingungen sich wieder verbessern, was übrigens heutzutage auch fast nie der Fall ist, so, das muss man ja mal so sehen, dass die Vögel das dann auch finden und einfach da wieder eine Population aufbauen. Und das ist bei den Spatzen genauso, deswegen finde ich das gut, dass du das nochmal erzählt hast. Überall, wo es noch welche gibt in Köln, muss jetzt daran gearbeitet werden, dass diese kleinen Inseln erhalten bleiben und sich nach und nach vielleicht vergrößern können.
Genau.
Sehr gut.
Hier sind wir dran. Das ist immer noch in der Mache.
Und dann gehe ich in meinen Morgenreport. Ich bin heute Morgen in meinem Haus in Brandenburg aufgewacht. Und es ist natürlich, ich sage immer, wir werden jetzt langsam melancholisch, weil der Sommer kommt. Und das ist ja nicht mehr der Frühling, wo alles so singt und alles so explodiert, sondern man kommt gerade ja irgendwie, wenn der Frühling hier war, dann geht es jetzt eher so gemütlich so geradeaus weiter, aber sehr oben von der Gefühlslage her. Alle lieben den Sommer. Aber so Ornithologinnen und Ornithologen werden jetzt langsam schon etwas wehmütig, weil selbst der Pyrol lässt sich doch sehr bitten. Also der ist ja eigentlich ein treuer Sänger im Sommer, aber es ist jetzt schon verhaltener geworden.
Ja, absolut.
Das ist mein Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel die Schwalben bei mir am Haus, da gibt es ein paar Paare, die immer noch Nester bauen, immer noch am ersten Nest die Mehlschwalben. Ich weiß nicht, warum die so langsam sind. Manche. Die sind aber entweder sehr spät gekommen oder haben spät einen Partner gefunden oder einen Partner verloren. Der Sperber ist ja auch da. Kann alles sein. Aber
weiter Brut vielleicht so.
Nee, bei denen nicht.
Nee, ich meine jetzt, dass der Partner, der Neue, dann schon eine Brut hatte vielleicht oder so.
Ja, kann sein. Weiß ich nicht.
Dass sie das Nestmaterial, das Richtige, nicht gefunden haben.
Es ist einfach so, dass es ein paar Bummelschwalben gibt, die sehr spät ihre Nester bauen. Ja. Aber das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Und ich will damit nur sagen, zum Thema Spatzen, als wir in das Dorf gezogen sind, gab es bei uns 3 Mehlschwalbennester und letztes Jahr waren 33 an derselben Stelle besetzt. Das bedeutet, wenn man diese 3 dort hätte aussterben lassen, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so gekommen. Deswegen muss man diese Koloniebrüter da, wo sie noch sind, fördern.
Ja.
Das ist jetzt schon in diesem Morgenreport ein Aufruf an alle, die uns zuhören, da was zu tun. Genau.
Ja, absolut, absolut. Und vielleicht auch nochmal, weil wir ja auch hier so zusammen sitzen und so, ist ja auch schön, was zu tun. Jeder Einzelne kann was tun. Das ist ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte.
Genau. Und dann erzähle ich einfach noch kurz, dass wir heute einen Spaziergang auf den Tempelhofer Feld gemacht haben.
Machst du das jetzt einfach?
Ja, das ist sozusagen unser gemeinsamer Morgenreport. Ja. Das war zwar am Nachmittag, aber da haben wir auch die Arten gesehen, die man auf dem Tempelhofer Feld gut
sieht. Das war so schön.
Und das möchte ich allen BerlinerInnen ins Herz legen. Die Feldlerchen bei dem Wind heute.
Ja.
Trotzdem gesungen ohne Ende.
So abgesungen.
Und auch in einer Dichte, wie man sie sich aus manchem eigentlichen ursprünglichen Lebensraum auf den Feldern und Äckern bei uns in Brandenburg gar nicht mehr vorstellen kann. Also es war wirklich, teilweise war da sehr viel los.
Ja, absolut.
Richtig.
Hätte ich schon gar nicht gedacht.
Neuntöter, Steinschmätzer.
Neuntöter. Kann man sich da angucken. Hätte ich auch nicht gedacht.
Steinschmätzer dürfen wir noch machen. Ja. Folge. Genau, habe ich heute gelernt, nur noch 3000 Paare in Deutschland.
In Deutschland?
Ja. Und
ach, krass.
Deswegen auch ziemlich interessant, dass der auf dem Tempelhofer Feld, dem ehemaligen Flugplatz, ein Zuhause findet.
Genau. Also da müsst ihr alle hin. Das ist wirklich toll, weil das sind auch Vögel, die sieht man richtig gut. Die sitzen nämlich immer auf so einem kleinen, also entweder Steinschmätzer auf dem Stein oder der Neuntöter jetzt zum Beispiel auf so einem kleinen Ästchen. Die kann man auch super beobachten. Abgesehen, Feldlerchen natürlich auch und die Turmfalken.
Turmfalken.
Ganz viele Turmfalken.
Grauammer war auch heute da und hat vor uns gesungen und überhaupt keine Angst gehabt.
Ja.
Also es war wirklich schön.
Ja, überraschend schön.
Kann ich allen nur empfehlen. Genau, das ist mein Morgenreport gewesen. Eine Sache noch, ich habe im Stall immer noch Rauchschwalben gehabt, jedes Jahr. Und es hat nie geklappt, dass sie die Jungen großgekriegt haben. Ich weiß nicht, ich dachte, der wäre verflucht. Es ist so ein alter Schweinestall, der nicht mehr in Benutzung ist. Da stehen jetzt so Rasenmäher und sowas drin. Jedes Jahr haben die Rauchschwalben dort gebaut und auch teilweise Eier gelegt, aber irgendwie immer abgebrochen, was ich nie verstanden habe. Und dieses Jahr sind 3 Junge ausgeflogen. Und das war vorgestern. Und es gibt wenig Süßeres auf der Welt, als wenn junge Rauchschwalben ihre ersten Flugversuche machen und dann so auf der Dachrinne sitzen oder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf irgendeinem Kabel oder was auch immer und dann sitzen sie da und flattern immer so ein Stück weiter, aber werden noch ewig gefüttert und sind so klein und so dick und haben diesen Schnabel noch so breit und dann kommen die Eltern immer an und müssen immer noch da reinstopfen, obwohl die eigentlich längst selber fliegen könnten.
Was ist denn mit den Störchen bei euch eigentlich?
Das kann ich auch erzählen. Die Störche sind ja sehr spät angekommen bei uns. Alle haben sich Sorgen gemacht.
Ich auch. Ja.
Gut. Ich auch. Und die ganzen erfahrenen Storchenmenschen haben gesagt, ach, die werden noch kommen. Und dann sind die am 29. April, also 4 Wochen später als die Jahre davor, gekommen, haben sich sofort gepaart und haben angefangen zu brüten. Und jetzt wieder hat es ewig gedauert. Normalerweise brüten Störche, glaube ich, so 4 Wochen. Und wieder haben wir gedacht, na ja, vielleicht ist das ein junges Paar und das
nicht so erfahren.
Sie sitzen da so und tun so, als würden sie brüten. Man kann es ja nicht sehen. Und die kleinen Störche haben aber in den ersten 2 Wochen sind die ja doch so klein, dass man auch nicht über den Nestrand was sehen kann. Normalerweise sieht man irgendwann, wie sie über den Nestrand gucken. Und genau, ich war dann bei der Beringung dabei. Ich kenne die Dame, die bei uns die Störche beringt. Die nimmt mich dann manchmal mit. Und dann sind wir hochgefahren und dann waren mit so einem Hubwagen, weil in den umliegenden Dörfern sind die meisten Störche schon richtig, richtig groß. Also so, dass man sie auch schon beringen kann. Das kann man nicht, wenn sie noch zu klein sind. Und dann da sind wir hochgefahren und dann saßen dort 2 quietschfidele, aber relativ kleine Weißstörche drin. Genau.
Die kleinen.
Und dann werden sie in 2 Wochen erst beringt. Aber mir wurde gesagt, dass es noch bei 3 anderen Horsten in der Umgebung so ist. Das heißt, es muss vielleicht bei dem Zug oder irgendwie irgendwas passiert sein, dass sie sehr spät gekommen sind. Okay. Aber immerhin sind sie gekommen. Wir machen auch keine Sorgen, dass sie bis Ende August noch, ja, durchkommen. Und 2 ist auch eine gute Zahl. Da habe ich ein gutes Gefühl.
Ja. Weil man hat ja gehört, dass manche Störche auch wegen der Dürre dann Kleinen rausschmeißen aus dem Nest.
Ja, das stimmt. Störche machen das ja ohnehin so, dass sie oft ein Junges rauswerfen, wenn sie nicht genug zu futtern finden und dann sozusagen entscheiden, wir nehmen lieber 2 gesunde Kinder als 5 mickrige oder so.
Ja.
Aber dieses Jahr habe ich auch gelesen, war das wohl in einigen Regionen sehr extrem, weil es sehr lange sehr trocken war und was ich auch nicht wusste, Störche brauchen in den ersten Tagen und die ersten Lebenswoche Regenwürmer. Und wenn es so trocken ist, lange trocken, sind die Regenwürmer ganz tief in der Erde. Und das war mir neu. Und das heißt, wenn es also in diesen ersten Tagen zu wenig Würmer gibt, dann passiert das, was eben bei vielen Vogelarten passiert, wenn es nicht die passende Nahrung gibt, dass sie dann sterben.
Ja.
Und das war wohl nicht so. Viel.
Aber die werfen ja dann lebend raus, oder? Die Kleinen sind doch am Leben.
Ja.
Sind ja nicht tot, wenn die rausgeschmissen werden, oder?
Nein, ich glaube, die werden lebend rausgeschmissen, aber die überleben das meistens nicht.
Nee, überleben es nicht, aber es macht ja auch Sinn bei den Zugvögeln, die denken sich, was sollen wir hin, so ein dünnes, was schafft die Reise nicht, dann lieber die beiden anderen, hast du auch schon mit.
Ja.
Okay, können wir jetzt auch noch Stunden drüber reden, machen wir nicht, denn es gibt bald.
Genau.
Mit unserem Vogel des Tages.
Ich finde ja, bisher machen wir das ganz gut. Ich finde es immer noch ungewohnt, dass hier so Leute sitzen und wir nicht zu Hause so.
Gemütlich nackt an unserem Sessel sitzen. Wir haben ja übrigens immer die Kamera auf. Es ist ja nicht mal so, als würden Philipp und ich uns angucken, wenn wir den Poddy machen. Da ist alles aus, damit wir ganz gemütlich, damit wir ganz gemütlich machen können, was wir wollen.
Na, vor allem sind wir total die Spießer, wenn irgendwas nicht so passt und dann auf einmal doch die Kamera angeht oder so.
Ich finde das gar nicht so schön, du kannst dich da nicht konzentrieren.
Nee, ich kann mich da überhaupt nicht konzentrieren. Und deswegen wundert es mich, dass es jetzt hier bislang so gut läuft. Aber nehmt es mir nicht persönlich, wenn ich mir mal so an euch vorbeigucke.
Ja, ich muss das auch machen, weil ich muss den Philipp anglotzen. Ansonsten rede ich dann, du musst jetzt uns konzentrieren. Es geht weiter mit der Blauratte. Wollen wir jetzt nicht hier hängen bleiben?
Genau.
Die Blauracke.
Wie Blauracke, jetzt traurig, nein.
Nee, die Blauracke ist erstmal das Schönste.
Also hier in der Ausstellung, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Wer sie nicht gesehen hat, da vorne am Eingang stehen verschiedene Racken. Also es gibt die Racken auf der ganzen Welt. Die Familie der Racken ist größer als nur die Blauracke. Die Blauracke ist aber auch dabei. Und die Blauracke ist die europäische Art sozusagen, die bei uns hier in Europa vorkommt. Und falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch nochmal genauer an. Und dann stellt euch vor, dass sie bis vor 35 Jahren hier in Ostdeutschland sogar noch Brutvogel war. Dazu später mehr. Erstmal, wie immer, würde ich dich erstmal fragen, ob du irgendeine Verbindung zu diesem Vogel hast. Sei es eine persönliche oder eine unpersönliche oder eine, hast du sie schon mal gesehen?
Nee, Nein, ich habe die Blauracke noch nicht gesehen und meine Verbindung zur Blauracke ist eigentlich über dich. Weil ich weiß, dass du die Blauracke so liebst und gerne sehen würdest oder ich glaube, gerne sehen würdest. Und dann habe ich natürlich, weil ich Nachahmer bin, auch gesagt, ich will die Blauracke unbedingt sehen. Die ist wunderschön. Es gibt ja in diesem Jahr, muss ich wirklich sagen, viele Vögel. Und dieses und letztes Jahr habe ich viele Vögel gesehen, die ich unbedingt sehen wollte. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Aber die Blauracke, die es ja auch in Deutschland nicht mehr gibt, so. Ich glaube aber das haben wir auch schon mal besprochen, haben wir die nicht in, nein, haben wir nicht. Ich habe den Wienfresser nicht, du hast ihn.
In Albanien.
Genau. Ehrlich, ich habe die Blauracke noch nicht gesehen, 10 Stunden später.
Genau. Und dann erzähle ich jetzt mal meine Geschichte zur Blauracke. Du hast völlig recht, du hast dir richtig gemerkt, dass die Blauracke, dass ich sie sehr mag.
Ja.
Dass ich aber auch bei der Blauracke immer mit einer extremen Melancholie umgeben bin und auch eine Art Sehnsucht. Das hat nichts damit zu tun, dass sie natürlich ein wahnsinnig begehrtes Fotomotiv ist. Viele wollen sie fotografieren oder sehen, ähnlich wie auch der Bienenfresser oder auch der Eisvogel, weil sie natürlich für eine europäische Vogelart ein wahnsinniges Erscheinungsbild hat. Also diese blauen Farben, dieses Türkise, ja, an dieser rostbraune Rücken. Ich kann noch mal was rumgeben hier, aber da will ich gleich noch was vom Vorlesen. Ich habe hier eine Lehrtafel dabei. Ich habe das geerbt mal. Mein Vater war Lehrer und dann wurde in der Schule der Dachboden ausgeräumt. Und das ist aus den 50er Jahren von Katharina Heinroth. Ich glaube, das war die erste Zoodirektorin in Berlin. Und die hat diese Lehrtafel Mitteleuropäische Vogelwelt herausgegeben. Und wenn ich schaffe, lese ich gleich was von der Rückseite vor, weil das ist so ein Zeitzeugnis aus den, wie gesagt, 50er Jahren, wo eben auch draufsteht, dass die gar nicht mal so selten ist. Und das finde ich immer interessant, wenn da drin steht, den gibt's ja hier überall, so nach dem Motto. Und das war, wie gesagt, 50er Jahre. Deswegen seht ihr jetzt mal dieses Erscheinungsbild. Das ist also ein Vogel, der mir immer eine wahnsinnige Sehnsucht ausgelöst hat. Einerseits, weil er so schön ist, andererseits aber auch, weil ich irgendwann erfahren habe, dass die Art eben bis in die 80er Jahre bei uns in Ostdeutschland noch gebrütet hat und dass sie ein Brutvogel hier war und dass sie dann verschwunden ist. Und ich finde, dieses Verschwunden ist immer so harmlos ausgedrückt, weil es gibt natürlich klare Gründe, warum sie verschwunden ist. Und am Ende ist das immer der Mensch. Und diese Art ist sehr, sehr, sie ist wärmeliebend. Das könnte ihr jetzt zugutekommen, könnte man denken. Der Wiedehopf zum Beispiel nimmt ja auch zu und hat eigentlich ähnliche Lebensraumansprüche. Aber das große, große Problem der Blauracke ist, dass sie sich fast ausschließlich von großen Insekten ernährt. Also große Käfer, große Heuschrecken. Und da sie so krähenhaft ist, also sie ist so groß wie eine Krähe ungefähr, braucht sie natürlich auch, um all ihre Jungen groß zu kriegen, eine gewisse Menge davon. Das ist ja immer das Problem. Und wenn die Nahrung nicht passt, dann kommen von 5 Jungen am Ende immer nur 1 durch. Und das ist eben dann kleine, schwere Rechnung, dass dann auf Dauer sich so ein Bestand nicht halten kann. Und das ist das große Problem der Blauracke, dass sich unsere Landschaft in Mitteleuropa so rapide, so schnell verändert hat, dass sozusagen die Bedingungen für ihre Nahrung und auch für ihre, sie ist Höhenbrüterin, für ihre für ihren Nachwuchs relativ schnell so stark verschlechtert hat, dass sie nicht hinterhergekommen ist. Und jetzt habe ich schon sehr weit ausgeholt, aber ich wollte diese Sehnsucht nochmal erklären. Die Sehnsucht basiert nicht darauf, diesen Vogel mal zu fotografieren oder so, sondern es ist ein absurdes Gefühl, in einer Region zu leben, von der ich weiß, dass 20 Kilometer entfernt das letzte Brutpaar gelebt hat, bevor sie ausgestorben ist. Das heißt, ich lebe jetzt in dieser Landschaft und nehme die täglich wahr. Und ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, wie ich durch die Gegend fahre und denke, wahrscheinlich saß hier vor 50 Jahren noch eine Blauracke. Und wahrscheinlich stimmt das.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich dann so melancholisch werde. Und ich kenne auch Menschen, ältere Leute, Ornithologen oder auch teilweise einfach nur ältere Leute, die vom Dorf kommen, die sich erinnern, dass sie jeden Sommer in ihrer Kindheit Mandelkrähen gesehen haben, wie sie sagen. Die Mandelkrähe ist der alte deutsche Begriff. Ich kann auch gleich erzählen, warum, habe ich nämlich eben selber erst herausgefunden.
Genau. Ja, aber das ist doch schön, mach das doch mal.
Ja,
ja, weil ich frage mich das auch. Das wäre jetzt auch wirklich mal eine Frage an dich gewesen.
Okay.
Wie eben.
Ich wusste das vorher nicht, aber mir wurde gerade noch von einer treuen Hörerin und Vogelfreundin ein Buch hier unter den Tresen gereicht, von dem ich schon vorher gewusst habe, dass es das gibt, aber ich habe es nicht. Ich hab's nicht so. Und es ist von Juri Koch und heißt Jubel und Schmerz der Mandelkrähe. Und es ist in einem kleinen sorbischen Verlag erschienen. Und also die Lausitz, die Niederlausitz, also die Lausitz, das südliche Brandenburg, südöstliche Brandenburg, war eben das letzte Refugium der letzten Blauracken. Und hier geht es in dem Buch viel über die Landschaft und auch über die Menschen und über die Veränderung, die zum Beispiel vor allem der Kohletagebau gebracht hat und so weiter, aber auch ein wenig um die Mandelkrähe. Und es gibt ein Interview darin, das ich jetzt nicht mehr finde, weil das Ding, was ich hier rumreiche, mein Lesezeichen war. So, jetzt habe ich schon gefunden. Und zwar ein Interview mit einem Herrn Dr. Robel, der zu den letzten Blauracken geforscht hat. Und da ist die Frage, warum heißt die Blauracke Mandelkrähe? Und da sagt der Dr. Robel, früher wurde das Getreide nach der Mahd in Garden gebunden und zu Puppen aufgestellt. Diese Puppen hießen auch Mandeln. 15 Garben ergaben immer eine Mandel. Auf ihnen saß die Blauracke gern. Von ihnen herab begab sie sich auf Jagdflüge in die Stoppelfelder, wo sie ihre Nahrung fand. Das ist schon die ganze Erklärung. Das
ja.
Also quasi wahrscheinlich durch die, also Garben sagt euch vielleicht noch was. Man sieht das heute ja nicht mehr so in der Landschaft. Heute wird ja automatisch gerollt. Aber auch zu dieser Jahreszeit, früher wurde das zusammengestellt zum Trocknen. Und wahrscheinlich sah das aus wie eine große Mandel. Ich weiß es nicht, wenn viele zusammenstanden.
Das gab's noch ganz viel in Bulgarien, als wir
genau. waren. Mhm. Wo es übrigens auch noch Mandelkrähen
gibt. Übrigens eine große Population. Also das heißt groß, für Mitteleuropa groß.
Ja. Genau. Und in Rumänien übrigens auch. Also in den Karpaten gibt's auch noch Blauracken. Man kann sagen, eigentlich da, wo die Landwirtschaft
ja.
in Teilen noch so kleinteilig ist, wie sie hier eben vor 100 Jahren war.
Ja.
Und so eine Vogelart schwebt ja nicht von heute auf morgen aus, aber die Landwirtschaft, geht es ja in jeder Folge drum, aber jetzt muss es einfach nochmal erzählt werden,
ja.
hat sich eben sehr rapide, sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. Sie wurde sehr technisiert und es liegt jetzt nicht daran, dass es die Garben und die Mandeln nicht mehr gibt, wo sie drauf sitzt, aber es liegt vor allem daran, dass eben diese Strukturen auch fehlen, also die Hecken, die Säume, sie braucht quasi in der Nähe von diesen Feldern dann wiederum alte, dicke Bäume, in denen sie brüten kann. Und das ist auch nicht so häufig. Und
sie braucht vor allen Dingen auch Insekten und Pestizide, Vernichtungsinsekten, gerade Großinsekten, wie sie ist. Ja, also es ist leider, meine Lieben, immer das Gleiche mit diesen Filmen.
Und
scheiße,
wenn ich noch eine Sache vorlesen darf, weil dieses Interview wirklich interessant
ist. Ja, absolut, bitte.
Da geht es nämlich um die letzte Population, die es in Ostdeutschland dann eben gab. Die Frage ist, Sie sprechen von einer Restpopulation der Coracias garrulus, das ist der lateinische Name. Nach Ihren Beobachtungen gab es im Kreis Cottbus im Jahre 1960 noch 35 Paare, 15 Jahre später nur noch die Hälfte. Im vorigen Frühling und Sommer haben Sie nur noch ein einziges Paar beobachten können. Was bedeutet das Aussterben einer Art? Außer Ihnen würde ja kaum jemand den Vorgang zur Kenntnis nehmen. Interessante Frage. Dr. Robel, wenn eine Art aus Ihrem angestammten Gebiet verschwindet, hat sich in ihm etwas verändert. Die Bedingungen für das Leben der Art, also ihren Fortbestand, sind zerstört, entzogen. Den Menschen kann das nicht gleichgültig lassen, auch wenn es auf ihn zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen zu haben scheint. Aber das Verschwinden einer Art aus dem Revier ist, ob man es bemerkt oder nicht, ein Verlust. Ein Kleinod geht verloren. Ein Teil des Kulturerbes geht davon. Das kann uns nicht egal sein, zumal wir nicht wissen, ob es uns später einmal, wenn nichts mehr aufzuhalten ist, nicht schmerzlicher berühren könnte, als bei der unauffälligen Verabschiedung, die wir einst einmal als normal empfinden. Finde ich für einen Doktor ganz schön melancholisch und auch wirklich schön geschrieben.
Schön geschrieben, schön gesagt.
Also für einen Doktor, für jemanden, der dazu forscht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir ja auch immer dafür sind, dass Wissenschaft und Emotionen sich eigentlich nicht ausschließen sollen.
Ja, nee, das hat er sehr schön gesagt, aber ich glaube auch wirklich, das hört man auch aus den Zeilen, dass ihn das genauso melancholisch und traurig macht wie dich jetzt. Und das ist ja auch wirklich so eine, wenn eine Art ganz weg ist aus einem Gebiet. Und ich sag mal, er ist ja wahrscheinlich älter, hat die ja auch miterlebt. Es ist natürlich brutal. Ich weiß nicht, ob wir das je erlebt haben.
Aber du kennst es ja mit den Spatzen.
Ja, aber die Spatzen, die gibt's ja noch in Berlin etc. Ne? Also,
und ich glaube,
das ist schon richtig krass.
Was ich hier durchlese in dem Interview, ich habe es eben überflogen, aber ich werde mir natürlich in Ruhe nochmal alles angucken. Es ist so ein Stück Heimat. Ich glaube, dass diese Art durch ihr Verhalten, dass sie also Kulturfolgerin auch war, ich habe sie in Ungarn übrigens gesehen, das erzähle ich gleich noch, und auch dann also in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, viel auf Stromleitungen saß, von dort gejagt hat, als man vielleicht nicht mehr diese Mandeln aufgestellt hat, sondern es schon Stromleitungen gab. Ich glaube, es ist eine Art wie der Storch, der für viele Jahrhunderte zu einigen Regionen sozusagen zum Kulturland, zur Heimat dazu gehörte.
Und ich glaube, das Geräusch.
Wahrscheinlich auch.
Und das, wir gleich mal abspielen.
Und das, finde ich, liest man hier dann auch, wenn dann so eine Art ausstirbt. Und das ist einfach, ich finde es einfach krass, weil wenn jetzt ein Sumpfrohrsänger aussterben würde, der ist so klein und so braun und lebt versteckt. Aber wenn so eine Art wie die Blauracke, die ja nun wirklich jeder, da müsste doch jeder mit offenem Mund dastehen, wenn er die sieht. Und wahrscheinlich wurde auch früher so dagestanden.
Ja.
Aber ich glaube, es hat einfach niemand gedacht, dass es so schnell gehen kann. Also,
ich habe erstmal niemand gemerkt, wie wir es bei den alltäglichen Vögeln nicht merken. Und irgendwann dachte man, es ist irgendwie weniger geworden. Dann wurde man darauf aufmerksam gemacht und dann irgendwann ist er nicht mehr da. Ich lasse ihn mal abspielen jetzt, dass wir ihn mal hören.
Gnadige Sängerin. Ich kann übrigens, so wie ihre schön sitzen, auch empfehlen, dass sich alle mal das Tierstimmenarchiv anhören, des Naturkundemuseums. Da mache ich hier ganz gerne mal Werbung für. Also merkt euch mal Tierstimmenarchiv. Denn das Tolle daran ist, es ist ja ein Archiv des Naturkundemuseums. Das heißt, es werden Töne auch dort gesammelt und manchmal auch aus Regionen, wo die Art nicht mehr vorkommt. Also ich habe es bei der Blauracke nicht gecheckt, aber ich weiß zum Beispiel, beim Ortolan gibt es Sänger aus Nordrhein-Westfalen mit dem NRW-Dialekt, der ist ausgestorben. Und das finde ich toll. Also Tierstimmenarchiv könnt ihr euch mal angucken.
Ja, finde ich schön. Aber du wolltest noch erzählen, das finde ich auch interessant. Du hast ihn ja jetzt in Ungarn gesehen. Was würde ich dann gerne mal hören, was da passiert? Wie war es genau? Wie startete der Tag?
Es war ein warmer Sommertag. Nein, es war wirklich ein warmer Sommertag, aber ich war in Ungarn, ich war vorher in Rumänien und in Rumänien habe ich diesen schönen Vogel nicht gesehen, obwohl ich wusste, dass er da noch verhältnismäßig häufig ist. Ausdrückläufig übrigens. Und auf der Rückfahrt, wir haben einen Roadtrip gemacht, mein Mann und eine sehr gute Freundin. Wir sind über Ungarn zurückgefahren und ich habe natürlich gedacht, na ja, vielleicht ist in Ungarn ja noch eine Chance. Und dann wurde beschlossen, ich saß hinten vorne, wurde beschlossen, nee, Ungarn, da ziehen wir jetzt durch, wir wollen nach Hause. Wir haben doch noch in Prag übernachtet oder so. Und ich so, dann wird das wohl nichts mit der Blauracke. Ja, aber man will ja auch nicht so der Spielverderber sein, zumal ich gar keinen Plan hatte, wo die sein könnte. So, und dann hatte ich so einen Sekundenschlaf und bin immer weggenickt und es war auf der Rückbank und dann bin ich aufgewacht und dachte, was ist denn da am Straßenrand überall los? Und da saß auf jedem Holzpfahl bei 130 km/h auf der Autobahn saß eine Blauracke.
Ach was.
Ja. Und ich dachte wirklich kurz, ich träume. Und dann habe ich laut rumgeschrien und wahrscheinlich fast einen Unfall verursacht, weil ich Befehle da vorne geschrien habe, dass hier mal rechts rangefahren werden muss. Was natürlich auf der Autobahn nicht geht. Aber ich konnte erwirken, weil ich dachte natürlich total klug, wenn die Autobahn so geht und dann sind da überall diese Zaunpfähle, wo die drauf sitzen, muss man ja irgendwie auch ins Hinterland kommen und da gibt es ja vielleicht auch Zaunpfähle.
Ja.
Klug. Und dann sind wir die nächste Abfahrt ab, in irgendein Dorf, in irgendwo rechts ab Und dann saßen dort wirklich auf den Leitungen und, also es klingt jetzt, als wenn das Massen, diese 50 waren ja über mehrere Kilometer verteilt, das waren wahrscheinlich auch eher 20 Autobahnen, ja. Aber dann in diesem Hinterland habe ich bestimmt noch 3, 4 Blauracken gesehen. Und das liegt daran, erstens, sie sitzen eben gerne dann jagend auf den Leitungen. Und das dürfen nicht diese Überlandleitungen sein, die wir hier haben. Die sind viel zu hoch.
Ja.
Es müssen diese alten sein, ihr kennt die aus Brandenburg vielleicht noch, die wirklich tief sind.
Ja.
Die also quasi in den Dörfern manchmal auch noch, wo die Schwalben und da drauf sitzen. Und die gibt es in Ungarn eben auch noch übers Land. Und da saßen Blauracken und bei genauem Hinsehen hat man dann auch gesehen, teilweise waren das diesjährige, also Jungvögel, deswegen auch so viele. Es war nämlich, ich glaube Mitte August, also es war die Zeit, wo quasi die Vögel aus der Brutsaison alle noch da waren, aber nicht nichts zu tun hatten, außer zu fressen. Und deswegen waren überall da Blauracken und ich dachte, ich dreh durch. Ich werde es nie vergessen. Ja, war einfach ein großartiger Moment. Und auch da muss ich sagen, dass die Landschaft da aber eigentlich der Ostbrandenburgischen gar nicht so unähnlich war. Und das machte mich dann gleich wieder traurig. Nur noch heißer. Das war so sehr steppig eben Ungarn. Aber so von der Anlage her hätten wir nicht diese Riesenfelder und hätten wir nicht diese absolute Flurbereinigung, wo einfach nichts bis zum Horizont ist außer Mais. Dann wäre, glaube ich, der Boden und das Relief und mal hier sind ein paar Kiefern und da ein paar Eichen, das wäre immer noch für die Blauracke ein Lebensraum, aber ist eben nicht mehr. Und das macht mich immer so traurig.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja.
Genau.
Aber du hast es eben angesprochen, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass es ja auch ein Langstreckenzieher ist. Ne?
Das ist das
ein Vogel, der dann wieder den Abflug macht sozusagen. Ende August, so Anfang September und dann wieder extrem weit fliegt, nämlich südliche Afrika. Und das ist, finde ich, auch immer so interessant bei solche Vögel. Ich habe jetzt auch leider gelesen, dass sie gerade beim Zug auch in der Türkei total zurückgehen. Also da passiert dann leider ja auch sehr viel, wie auch bei Störchen, wie auch beim Wiederhopf, wie auch immer. Aber wenn ich mir vorstelle, dass so ein Vogel dann diese lange Reise macht, gut, zwar jeder Vogel, aber so ein Vogel, den man so gut erkennt und so, dann denke ich auch immer, die Leute müssen doch auch auf dem Zug denken, wie schön, jetzt ist er gerade mal wieder da. Und also es ist, das macht mich dann auch immer so traurig, weil ich denke, das ist so ein Aufwand, den dieser Vogel betreibt, um überhaupt hierhin zu gelangen. Und dann kommt der an und dann, sorry, alle gucken ins Flug. Und dann kommt der an und dann findet er nichts mehr zu fressen, zu brausen. Ja, tut mir immer so leid.
Und wir reden ja viel über Landwirtschaft, aber auch, du sagst ja auch sehr oft, dass von den Zugvögeln überhaupt im Frühjahr noch einer zurückkommt.
Das ist sowieso, da denke ich sowieso, wie geht das denn?
Das ist auch ein Wunder, aber das ist ja eben genau das Problem, was viele Vogelarten haben.
Ja.
Sie haben ja, es gibt ja bei jeder Art verschiedene Komponenten, die sie brauchen. Das ist ein sicherer Schlafplatz, ein sicherer Brutplatz. Genug zu essen, wenn die Jungen schlüpfen, genug zu essen im Winter und einen sicheren Zugweg. So, also ganz schön viel Trouble. Und wenn davon eine Sache nicht mehr gut funktioniert, dann kommt die Art vielleicht noch klar. Wenn davon zwei Sachen nicht mehr gut funktionieren, dann kommt die Art vielleicht noch für sich klar, aber reproduziert sich nicht mehr. Wenn da die dritte Sache nicht mehr funktioniert, ich denke mir das gerade aus, die Zahlen, aber dann wird es eben irgendwann kritisch. Und das kannst du eben auch bei den Spatzen sehen. Wenn sie überall Löcher in den Wänden haben und da brüten können, ist das wunderbar. Wenn sie aber keine Hecke mehr vor der Haustür haben, also ihren Tageseinstand verlieren, dann ist es für die auch nicht mehr so optimal. Nee. Und um eine Art, dass sie sich erhält, müssen eben die ganzen Komponenten funktionieren. Und das ist bei solchen großen Vögeln, die eben dann noch Zugvögel sind, echt nochmal eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Und damit jetzt alle traurig werden, muss ich sagen, dass natürlich auf dem Balkan, wo die Art eigentlich noch bis vor 10, 20 Jahren, also wirklich nicht selten war, ich meine, dass sie in Ungarn da schon so saßen, war vielleicht auch schon so eine Vorgruppierung zum Zug, keine Ahnung, es waren echt viele. Da sagen die Ornithologen aber eben auch, dass es rapide bergab geht. Und das ist wieder, geht Hand in Hand mit der Art, wie dort gewirtschaftet wird. Die Menschen haben eben da vor 10, 20 Jahren, da hatte jeder noch seine Kuh und seinen Acker und so weiter. Und es ist ihnen auch nicht zu vergelten, dass sie heute vielleicht auch keinen Bock mehr haben, 48 Stunden am Tag auf dem Acker zu stehen. Ne? Aber dann müssen eben andere Maßnahmen greifen. Zum Beispiel eine Politik.
Sowieso.
Die irgendwie Lebensräume schützt oder kleine Bauern unterstützt.
Eine EU-Politik.
Genau. Mhm.
Also auch wieder ein Beweis dafür, dass dieser Vogel dann doch bekannter war. Über Jahrhunderte hinweg ist die Kultur. Und ich habe jetzt mal auch die Möglichkeit, das zu zeigen. Es gibt von Dürer, vielleicht kennen einige von euch das. Ich liebe Dürer. Ich bin ein großer Fan von Dürer, auch von Kautz. Und er hat ja wunderschöne Sachen. Es ist ein Aquarell hier und der Blaurackenflügel hat aber auch daneben, wenn ihr seht, auch eine ganze Blauracke gezeichnet. Das ist wirklich, finde ich, wunderschön. Und interessanterweise wird überall von 1512 gesprochen, aber es wurde jetzt rausgefunden, das wurde 1500 hergestellt sozusagen oder gezeichnet von ihm. Und wer Dürer so ein bisschen kennt, der weiß, der hat ja viele Tiere. Das waren ja ist so ein Arbeitsweg, Phasen gewesen in seiner Arbeit. War ja ein sehr religiöser Mensch. Aber ich liebe seine Tierzeichnung oder Aquarelle sehr. Ich finde die total schön. Und da habe ich mich gefreut, als ich gehört habe, dass wir diesen Podcast machen. Aber ich muss dazu sagen, dass auch über Instagram ganz viele geschrieben haben und ganz süß aufmerksam gemacht haben auf zum Beispiel diesen Künstler. Also es ist auch ziemlich bekannt, muss man sagen. Und es erinnert mich ein bisschen, finde ich, die Art der Zeichnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Anita Albus Dürer-Fan war.
Ja,
auf jeden Fall. Auch. Kennt jemand Anita Albus? Wir haben sie ja oft erwähnt, ne, von seltenen Vögeln. Hätte die Blauracke auch auf jeden Fall einer sein können. Und sie hat ja auch sehr schön gezeichnet und das, also ich glaube,
das ist voll ihr Stil.
Ja, das ist ihr Stil.
Wer mehr über Anita Albus erfahren möchte, in unserem aktuellen Buch Unter Starren ist ein ganzes Kapitel ihr gewidmet.
Ja, sie hat uns sehr beeinflusst, wir haben sie auch kennengelernt und es war ein schönes Erlebnis,
das stimmt, muss ich sagen. Das stimmt.
Also das ist also, finde ich, perfekte Kultur, zeigt, wie gesagt, dass damals die Blauracken noch unterwegs waren.
Und übrigens erinnert mich das auch, man hat ja hier es sind ja Belge, glaube ich, ne? Also wir sind ja im Naturkundemuseum, ich sag's nochmal, und hier sind ja Präparate in der Ausstellung, aber hinter den Kulissen schlummern natürlich noch viele Belge. Das sind also quasi, ich kann das jetzt nicht korrekt ausdrücken, aber die sind eben nicht ausgestopft, nicht präpariert, weil sie sind quasi für die Ewigkeit, liegen die so in Schubladen, sie haben auch keine kleinen Glasaugen. Und da werden sozusagen für die Wissenschaft nicht zum Ausstellen, sondern für die Wissenschaft verschiedene Belge gesammelt. Und da liegen auch Brandenburger Blauracken, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, es gibt tatsächlich aus den 30er, 40er Jahren noch Blauracken, Belge hier im Museum für Naturkunde. Und das ist natürlich interessant, weil selbst wenn die Blauracke eines Tages zurückkommen sollte, wird sie genetisch oder auch vielleicht, sie wird ein bisschen anders aussehen, weil sie ja dann von woanders eingewandert ist. Das heißt, auch da zeigt man wieder, was für ein Schatz in so einem Museum liegen.
Ja, absolut. Ja, absolut. Genau, so, dann kommen wir mal zur Musik. Ich habe ein wenig recherchiert und bin auf ein Lied gekommen, was mich sehr gefreut hat. Es heißt Bluebird von der Sängerin Lana Del Rey. Und ich mag Lana Del Rey, muss ich sagen, sehr gerne. Ich finde, es ist eine ganz tolle Künstlerin. Viele, die sie mich wirklich kennen, halten sie für so ein Popsternchen. Sie ist aber wirklich eine extrem gute Schreiberin, auch Musikerin, Künstlerin, übrigens Philosophin, hat einen Master in Philosophie. Und ist eine sehr kluge Frau, die sich sehr viel operieren hat lassen, um das so zusammenzufassen. Und kommt aus New York, lebt in L.A., hat mehrere Alben rausgebracht, unter anderem Videogames, kennt ihr alle, 2012. Das habe ich immer meiner kleinen Tochter vorgelesen. Da kam sie gerade vorgesungen, da kam sie gerade zur Welt, Ende 2011, da war das Lied gerade so überall zu hören, ist auch ein wirklich wunderschön melancholisches Lied, muss ich sagen. Ich finde es ganz toll. Auch das Video und überhaupt ihr ganzer Look ist sehr interessant. Alles so ein bisschen, ich sag mal, 60er, obwohl sie auch von Hip-Hop und so geprägt ist. Da gibt's auch Lieder, wo sie mit, ich weiß nicht, ASAP, Rocky und ich weiß nicht, mit wem noch Lieder macht. Also sehr Versatile, sagt man im Englischen. Und die hat ein neues Lied rausgebracht, das heißt Bluebird. Und das würde ich jetzt abspielen.
Ja, spiel das gerne ab.
Bluebird, das ab.
Nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Bluebird heißt, glaube ich, jetzt nicht
Blauracke. Ist nicht die Blauracke, aber die Blauracke ist blau. Für die, die es noch nicht wissen.
Das ist ja gut. Ich wollte es auch noch mal sagen. Und ich glaube, dass Bluebird ein relativ neues Lied von Lana Del Rey.
Ja, ne? Das ist gerade rausgekommen. Ihr seid sozusagen fast die Ersten, die es hören. 2025 gerade rausgekommen. Sie hat ja jetzt geheiratet, ist jetzt Mutter von 3. Auf einen Schlag, der neue Mann aus Louisiana hat 3 Kinder. Und Lana Del Rey, die auch sehr abgenommen hat, sie nimmt nämlich Ozempic. Habe ich rausgefunden. Ja, wieso? Habe ich rausgefunden? Ist gerade 40 geworden. Ja. Übrigens diese Woche oder so. Und das Lied ist rausgekommen, ich glaube, letzte Woche. Und ich habe mich sehr gefreut, weil es ist doch total passend.
Es ist Schicksal, dass es jetzt passend zu unserer Folge rausgekommen ist.
Ja, und ich spiele es jetzt ab. Und danke, dass alle hier waren. Ihr dürft auch, wenn ihr wollt, nochmal Hallo sagen oder klatschen. Oder auch nicht. Ihr könnt auch einfach weinen nach der Folge. Wie ihr wollt.
Den Applaus hätte ich aber gerne nochmal mit drauf. Also einmal vielen Dank, dass ihr hier seid.
Dass ihr da wart.
Find a way to fly.